schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Heute ist quasi eine Premiere, denn wir nehmen das erste Mal nicht in Berlin auf, sondern in Frankfurt, wo wir uns gerade auf der Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung befinden, die zusammen mit der Hessischen Linksfraktion ausgerichtet hat. Und die zweite Premiere ist, dass ich dieses Mal ohne Niklas die Folge aufnehme. Aber ich habe trotzdem einen Gast dabei, nämlich Felix Wiegand. Felix, vielleicht stellst du dich zum Anfang einmal vor.
Ja, mache ich gerne. Hallo, ich bin Felix. Ich bin kommunal- und wohnungspolitischer Referent der Fraktion, also im Hessischen Landtag der Linken. Und außerdem in verschiedenen bewegungspolitischen Zusammenhängen hier in Frankfurt, hessenweit und bundesweit aktiv. Und freue mich sehr, dass ich hier dabei bin. Danke für die Einladung.
Ja, dafür nicht. Und du hast ja auch mit die Konferenz quasi organisiert. Wir sind jetzt hier am zweiten Konferenztag, also am Samstag. Es ging gestern am Freitag so um 14 Uhr los. Vielleicht kannst du mal erzählen, was war so ein bisschen die Idee hinter der Konferenz? Also warum macht ihr die jetzt? Was sind so die Themen? Wen habt ihr so eingeladen?
Genau, wir haben die Konferenz veranstaltet als Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, unterstützt auch von der RLS Hessen und der Römer-Fraktion, also der Linken hier in Frankfurt. Und die Idee war, zum einen, ich glaube, aus RLS-Perspektive mal aus Berlin rauszukommen. Es gab ja schon diverseste wohnungspolitische Konferenzen, auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Zusammenhang mit ihrem Schwerpunkt, den sie auch in dem Thema haben. Und die fanden in Berlin statt. Wenige Monate vor der Landtagswahl in Hessen, die ja Anfang Oktober stattfindet, in einem Bundesland und konkret auch in der Stadt mit Frankfurt, wo die Wohnungskrise auch seit vielen Jahren sich sehr zugespitzt hat, dachten wir, es ist eben ein guter Ort und guter Zeitpunkt, um über einige der großen Themen zu sprechen, die uns ja jetzt schon länger verfolgen und dabei aber nicht, so wie es ja öfter passiert, sozusagen stehen zu bleiben bei der Kritik und bei der Analyse und Kritik des Status quo, sondern eben einen Fokus stärker darauf zu richten. Das ist ja auch der Titel der Konferenz, bezahlbarer Wohnraum ist möglich. Das heißt also, auf Konzepte, Ansätze, Instrumente zu schauen von links, die schon bewiesen haben oder bei denen klar ist, es ist sozusagen ein eigener Ansatz, positiv was zu verändern und eben nicht nur zu gucken, was ist schlecht, sondern was könnte man machen, wenn die politischen Kräfteverhältnisse in unserem Sinne sich entwickeln.
Ja, was ich auch ganz spannend fand, war einfach, dass es auch so eine Art kritische Bilanzaufnahme gab. Also es gab ja mehrere Panels, auch mit internationalen Gästen, wo quasi Erfahrung aus Barcelona geschildert wurde, aus Zagreb. Das fand ich beides sehr spannend, einfach auch zu diskutieren, was sind eigentlich so die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen und welche Widersprüche erzeugt eigentlich quasi linkes Regieren auf Stadtebene. Und in Barcelona haben wir ja eben auch die Situation, dass tatsächlich heute der letzte Tag ist, wo Ada Colau, die ja für viele, das war die Bürgermeisterin von Barcelona, gewählt quasi mit der Plattform Barcelona en Comú, die ein Stück weit sozusagen diese Idee von rebellischen Städten ja auch irgendwie in Regierungshandeln umgesetzt hat. Und da war es irgendwie auch sehr interessant, fand ich auf jeden Fall, darüber zu diskutieren, warum ist das Projekt vielleicht sozusagen jetzt auch an seine Grenzen gekommen oder warum haben sich die Wahlen auch anders entwickelt, als vielleicht man gehofft hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr erhellend. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich im Nachgang, kann man sicherlich auch auf der Website oder wie auch immer so ein paar Informationen finden, also wer eingeladen wurde, aber auch was besprochen wurde. Ich glaube, eine Videoaufzeichnung der Konferenz gab es nicht, ne?
Nein, also es gibt keine komplette Aufzeichnung, aber es war ein Filmteam da und die werden aus den verschiedenen Panels, Podiumsdiskussionen und so weiter, haben die immer wieder mitgeschnitten und werden daraus einen kurzen Film machen, also jetzt kein 2 Stunden Kinofilm, aber schon mehr als jetzt irgendwie die üblichen Social Media Schnipsel. Da bin ich selber sehr gespannt drauf. Darüber hinaus haben wir auch so dokumentiert für uns und natürlich die Präsentationen der Leute, das werden wir dann mindestens den Konferenzteilnehmenden, aber vielleicht auch darüber hinaus zur Verfügung stellen, dass wir gerade dann im Nachgang werden wir uns das noch angucken, sodass man da einen Einblick hat, weil ich glaube, wir haben schon versucht, sag ich mal, ein sehr breites Themenspektrum abzubilden. Also wir hatten 5 Schwerpunktthemen, die klassischen, sag ich mal, wohnungspolitischen Themen, Neubau, Miete, Vergesellschaftung, aber dann eben auch Klimafragen, Klimaschutz, Wohnen und Klima, was ja auch sich jetzt die letzten Monate immer mehr und ich glaube auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine zentrale Baustelle sein wird, plus als 5. Schwerpunkt Wohnen für alle, also den Blick auch zu weiten auf sozusagen besondere betroffene Gruppen, auf die Frage von besonders vulnerablen Gruppen. Wir haben einen Workshop zu feministischem Wohnen und so weiter gemacht, also da auch so einen breiten Zugang zu haben zur Wohnungsfrage. Und auch, du hast gesagt, es gab internationale Gäste, es gibt die Diskussionen aus Berlin, die sicher jetzt deutschlandweit immer am weitesten fortgeschritten sind, aber wir haben auch bewusst versucht, eben über, sag ich mal, die üblich Verdächtigen aus Berlin hinauszugehen, aus anderen Bundesländern, aus anderen Stadtstaaten Leute einzuladen, aber auch aus Hessen, Frankfurt, aber eben nicht nur Frankfurt, sondern auch KommunalpolitikerInnen, politisch Aktive aus anderen Städten und Kreisen in Hessen einzuladen und einzubinden, weil es natürlich auch, sag ich mal, aus einem Flächenland zu gucken, da ist Berlin immer inspirierend und auch Hamburg, aber es sind die Fragen natürlich, trotzdem stellen sich hier nochmal anders. Wir sind hier oft weit entfernt von rebellischen Städten, sag ich mal, oder rebellischen Kiezen und haben auch jetzt keine, es gibt keine sozusagen absehbar, ist es jetzt nicht so, dass man hier überall Linksregierungen hat. Insofern stellen sich manche Fragen auch ein bisschen anders und das wollten wir auf jeden Fall hier auch abbilden.
Das ist schon der perfekte Übergang, nämlich zu unserem quasi Schwerpunkt, wenn man so will, über den wir die Folge heute machen, nämlich quasi die Wohnungssituation in Hessen. Passend zur der Konferenz gab es eine Broschüre, die Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert und rausgegeben hat. Die heißt tatsächlich wie unser Podcast Schöner Wohnen in Hessen. Sehr lesenswert, habe ich auch schon gelesen. Und genau, wir wollen sozusagen heute tatsächlich mal so ein bisschen rauszoomen aus dem Berliner Sumpf, könnte man sagen, und uns einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Auf der einen Seite, wie sieht die Wohnungssituation in Frankfurt, in Hessen so aus? Vielleicht auch ein Stück weit sozusagen auch am Beispiel von Frankfurt, aber auch darüber hinaus. Und aber auch, was macht eigentlich die schwarz-grüne Landesregierung quasi, was setzt sie so für wohnungspolitische Akzente? Genau, diese Broschüre Schöner Wohnen in Hessen, die hat ja quasi sich verschiedene Sachen angeguckt, also auf der einen Seite so ein bisschen die Mietentwicklung in Hessen, vielleicht auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, es gibt so eine Nord-Süd-Disparität da drinne, und auf der anderen Seite auch ein Stück weit, was macht sozusagen das Land an Wohnungsbauförderung und auch an Modernisierung, am Beispiel, glaube ich, der nassauischen Heimstätte. Vielleicht, Felix, kannst du uns mal so ein paar Highlights aus der Studie oder eine kleine Zusammenfassung geben, was aus Sicht quasi der Broschüre oder der Studie gerade los ist auf dem Wohnungsmarkt in Hessen.
Ja, gerne. Also zunächst einmal ist es total klasse, dass es diese Studie jetzt gibt. Anne Göbel und Florian Jannik, die beiden VerfasserInnen sind, haben da total lesenswert viel zusammengetragen, was es teilweise auch anderswo schon an Forschung gab, aber eben nie zusammengetragen mit Blick auf Hessen, sondern immer eher zu gucken auf einzelne Städte oder so. Und sie haben sich da die Mühe gemacht, da sozusagen mal einen Überblick zu geben. Du hast es schon gesagt, anhand von 3 Schwerpunkten. Das eine ist natürlich die ganze eben Wohnraumversorgung, Mietpreisentwicklung in Hessen, wo klar ist, wenn man über Hessen spricht, redet man über sehr unterschiedliche Realitäten. Also alle kennen Frankfurt als sagen Bankenmetropole, als eine Stadt, in der die Mietpreise schon sehr, sehr lange sehr hoch sind, in der es auch, würde ich sagen, bundesweit immer mietenpolitische Kämpfe gab in den letzten 10 Jahren, die auch teilweise eine gewisse Strahlkraft hatten und ja auch historisch Häuserkämpfe und sowas, und wo auch eine recht auf Stadt mietenpolitische Bewegung eine Szene da ist, die sehr aktiv ist, und das gesamte Rhein-Main-Gebiet, das sind ja noch ein paar weitere größere Städte, Darmstadt, Wiesbaden, die auch sozusagen Mieten haben, die mit zur Spitze in Deutschland zählen, und dazwischen auch viele Umlandgemeinden und so, wo auch sehr viel Reichtum da ist, muss man auch sagen, Taunus und so, aber wo auch teilweise die soziale Spaltung sehr eklatant ist, also wo es auch, Offenbach kennen ja auch viele, wo sozusagen es lange Zeit unvorstellbar war, dass die Mieten steigen könnten. Es war eher so, wurde diskutiert als eine abgehängte Stadt, was immer Bullshit war, aber sozusagen es war aus der Perspektive von Frankfurt war es immer eine billige Stadt, und auch entsprechend sind da viele Menschen hingezogen, die in Frankfurt keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden konnten. Und da ist die letzten Jahre, sind die Mietpreise massiv angezogen. Wir haben dort ganz große Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse auch politisch gewollt, muss man sagen. und es trifft für eine Reihe anderer Städte und Umlandgemeinden hier in der Rhein-Main-Region auch zu. Aber wir haben eben auch Nord- und Mittelhessen, wo auch teilweise wenige Städte sind, wo es viel ländlichen Raum gibt und wo lange Zeit auch sozusagen Wohnungsfrage kein Thema war, wo es eher Leerstand gibt, strukturelle Abwanderung, solche Dinge. Aber auch dort erleben wir jetzt die letzten Jahre, dass mindestens in den mittleren und großen Städten, teilweise Unistädte, aber nicht nur dort, auch die Mieten angezogen sind und auch direkt jetzt wirklich im ländlichen Raum es einen Mangel gibt, weil dort dann eben überhaupt keine sozial geförderten Wohnungen existieren, weil keine barrierefreien Wohnungen existieren, keine bedarfsgerechten Wohnungen mit wenigen Zimmern, es sozusagen auch die Wohnungskrise sich ausgebreitet hat. Aber trotzdem ist natürlich klar, Frankfurt, Rhein-Main-Region, diese Städte, da ist natürlich Mietbelastungsquote, Gentrifizierung, Luxusmodernisierung, Luxusquartiere, die neu entstehen. Das ist natürlich, sind so die markantesten Prozesse, die man auch sieht auf der Straße, wenn man sieht hier sehr viele Baukräne. Aber wie gesagt, ist ein hessenweites Problem geworden. Und das ist ein zweiter Schwerpunkt der Studie auch. Da müsste man natürlich gegenarbeiten. Also zum einen im Mietrecht, in der Frage von, wie werden Mieterinnen geschützt. Da ist sozusagen gibt es hier die Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt, die angewandt sind, wo dann eben entsprechend Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und so weiter zur Anwendung kommen und wo, das arbeiten die beiden Autorinnen, finde ich, sehr schön raus, sozusagen die hessische Landesregierung, das ist jetzt schon so ein bisschen auch natürlich die Frage, was passiert von Seiten der Politik, sich wenig Mühe gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, die durchaus vorhandenen Spielräume zu nutzen, um möglichst viele Städte da reinzunehmen, sondern eher im Gegenteil, eher restriktiv agiert. Also wir haben uns das auch im Landtag mal angeguckt. Das ist in beiden Fällen, also in Bayern gibt es auch das IWU, das Institut für aus Darmstadt, ist beauftragt mit einer entsprechenden Umsetzung. Und in Bayern sind sehr, sehr viele Kommunen als angespannte Wohnungsmärkte ausgewiesen. Und in Hessen sind es vergleichsweise wenig, also um die 50 aktuell. Und es hat damit zu tun, dass sozusagen die Kriterien slightly anders sind in Hessen. Und dass also die Landesregierung sagt natürlich, das ist alles hochwissenschaftlich und so, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, ist schon klar, dass das gleiche Institut für zwei verschiedene Bundesländer zwei unterschiedliche Kriterienkataloge anwendet, gibt einem zumindest zu denken und ist ein Beispiel dafür, dass sozusagen hier nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
Genau, und man muss, glaube ich, kurz dazu sagen, dass die Ausweisung des angespannten Wohnungsmarktes quasi zum Beispiel die Anwendung der Mietpreisbremse erst ermöglicht und auch quasi eine Absenkung der Kappungsgrenzen. Also das hat auf jeden Fall sozusagen für die Mieterinnen und Mieter negative Folgen, wenn die Kommunen das eben nicht machen, weil dann bestimmte Instrumente, die es auf Bundesebene gibt oder die von der Bundesebene kommen, dann eben auch gar nicht angewendet werden können in den jeweiligen Kommunen.
Genau, und aus linker Perspektive ist an diesen Instrumenten ja einiges zu kritisieren, dass sie nicht scharf sind. Wir alle kennen die verschiedenen Möglichkeiten, die Mietpreisbremse zu umgehen, wo sie nicht zur Anwendung kommt im Neubau und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sind es Instrumente, die dann eben zum Beispiel in einer Stadt wie Kassel jetzt fehlen, weil sie eben nicht mehr als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt. Und wenn man sich mit Menschen aus Kassel zum Beispiel unterhält, dann ist relativ klar, dass es mit der städtischen Realität wenig zu tun hat. Und es da sehr wohl notwendig wäre, diese Mittel zu haben. Genauso auch da in dem Bereich sozusagen Wohnraumzweckentfremdung, Leerstand. Es wurde entsprechendes Gesetz gab es in Hessen, das wurde damals von Schwarz-Gelb abgeschafft und die jetzige Landesregierung weigert sich, das wieder einzuführen, obwohl es von verschiedenen, nicht nur Parteien, also von der Linken, auch die SPD fordert das, Verbände, Mieterinnenbewegung sowieso, aber zum Beispiel auch einzelne Städte, also Stadt Frankfurt, die entsprechende Verwaltung hat in den Anhörungen immer gesagt, wir brauchen dieses Instrument, auch die in Wiesbaden, und das sind jetzt nicht unbedingt linke Verwaltungen, die einfach sagen, es würde uns extrem helfen, wenn es dieses Gesetz wieder gäbe, und da ist passiert aber nichts. Sodass wir hier im Mieterinnenschutz oder im Schutz von bezahlbarem Wohnraum generell auf jeden Fall konstatieren können, dass die Mittel, die es gäbe, nicht ausgeschöpft werden. Und da haben wir jetzt noch nicht über Mietendeckel und solche Sachen gesprochen, aber selbst das, was landesrechtlich möglich ist, wird eben nicht voll ausgeschöpft.
Ja, voll. Genau, zum Zweckentfremdungsverbotsgesetz muss man, das haben wir ja in Berlin, genau, aber Berlin ist eben tatsächlich ein Stadtstaat, was du das ist eben auch der Unterschied, ne? Also sozusagen, man würde ja im ersten Moment denken, naja, warum macht Frankfurt das nicht selber? Aber es ist eben eine Landeskompetenz tatsächlich und deswegen kann die Stadt Frankfurt das gar nicht selber machen, sondern ist darauf angewiesen, dass die hessische Landesregierung das macht und das tut sie aber nicht. Dann ist doch ein super Stichwort, dann reden wir mal ein bisschen über die Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung. Es gibt auf der einen Seite ja schon zumindest in Frankfurt relativ viel Wohnungsbau, also Frankfurt ist ja quasi ein Bauprimus, so ein bisschen wie Hamburg. Das heißt sozusagen, man sieht schon, okay, Neubau ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt auch vielleicht der Landesregierung, vielleicht auch der städtischen Regierung. Aber wie würdest du denn quasi da so eine Schwerpunktsetzung sehen? Also ich meine, es ist natürlich immer eine Herausforderung, so ein Flächenland hat natürlich, haben wir ja gesehen, Disparitäten quasi, was die Wohnungsmärkte angeht. Aber was für Schwerpunkte setzt die schwarz-grüne Landesregierung hier? Und wer macht das überhaupt hier?
Also genau, machen tut das Tarek Al-Wazir, der ist ein grüner Wohnungs-, also ist Wirtschaftsminister, hat eine Art von Superministerium Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und ist auch jetzt im Wahlkampf sozusagen als grüner Spitzenkandidat und versucht sich auch als kommender Ministerpräsident in Szene zu setzen, also ist sozusagen auch der die zentrale Figur bei den Grünen, wenn es darum geht, in dieser Koalitionsregierung, eben eine schwarz-grüne Koalitionsregierung, unter CDU-Führung mit Boris Rhein als Ministerpräsident. Und da ist Tarek Al-Wazir schon eine sehr prominente Figur. Und gleichzeitig ist es eben eine schwarz-grüne Regierung, in der, und das trifft auf den Wohnungsbau und ganze Wohnungsfrage auch sehr stark zu, in der sehr viel Geben und Nehmen herrscht. Mhm. Und in vielen Punkten man nicht so richtiger Linie erkennen kann, sondern Linie besteht darin, diese Koalition möglichst reibungsfrei durchzubringen und dabei sozusagen die eigene Machtposition zu halten. Und entsprechend würde ich für die Wohnungspolitik sagen, dass es ganz viel Kuhhandel gibt letztlich. Also es ist vollkommen klar, die Grünen müssen aufgrund ihres städtischen Klientels, haben sie ein paar Punkte, wo sie Zugeständnisse von der CDU gekriegt haben, weil klar ist, Wohnraumzweckentfremdungsgesetz zum Beispiel ist mit CDU nicht machbar. Mhm. Stand im grünen Wahlprogramm für die letzte Landtagswahl ganz prominent drinnen. Mhm. Dann kommt es zur Koalition, sie kriegen es nicht durch und kriegen dafür sozusagen ein paar kleinere Zugeständnisse im Mietrecht an anderer Stelle. Sozusagen bei Umwandlungsverordnungen und solchen Geschichten, die nicht irrelevant sind, aber die natürlich jetzt von der Reichweite nicht dementsprechend, was so ein Gesetz machen könnte. Und da gibt es so ein paar Punkte. Es gibt sozusagen, die CDU besteht auf der, und ich glaube, dass die Grünen das mittlerweile sogar selber auch tragen, auf der Eigentumsförderung, dass sie auf jeden Fall auch in der sozialen Wohnraumförderung drinnen ist. Und im Umkehrschluss kriegen dann aber die Grünen natürlich trotzdem ein paar Zugeständnisse bei der Ausweitung sozusagen jetzt des klassischen sozialen Wohnungsbaus. Oder letztes Beispiel, dass die Grünen sozusagen jetzt für ihre Klientel, würde ich jetzt mal sagen, eine Landesberatungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen durchgesetzt haben, was eine gute Sache ist. Also will ich gar nicht kritisieren. Es ist gut, dass es diese Landesberatungsstelle gibt. Aber die wurde sozusagen finanziert aus dem Erlösen des Verkaufs des Polizeipräsidiums des Alten in Frankfurt, wo das Land gegen den Protest damals auch der Stadt das verkauft hat, an den meistbietend, an den Investor für über 200 Millionen. Und dann wurde ein Gesetz, also sozusagen es ist ein Sondervermögen und da drinnen sind eigentlich 60 Millionen vorgesehen für einen Liegenschaftsfonds des Landes. Dieser Liegenschaftsfonds hat bisher keine einzige Liegenschaft angekauft. Mhm. Also quasi, da geht es um 60 Millionen, die theoretisch zur Verfügung stünden, um wirklich eine aktive Bodenpolitik zu machen. Da passiert nichts und dafür fließen, ich glaube im Jahr, ich muss die nochmal nachschauen, 100.000, 200.000 in diese Landesberatungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen und das wird dann verkauft als großer Erfolg, als Schritt nach vorne, hessenweit wird gemeinschaftliches Wohnen gefördert, was wie gesagt eine total gute Sache ist, aber ein von den quantitativen, von den Verhältnismäßigkeiten, wie viel Geld da reinfließt, ist klar, okay, das ist das ist gut, dass es gemacht wird, aber um jetzt wirklich in der Breite die Wohnungsfrage da Antworten zu liefern, müsste man halt zum Beispiel an die Bodenfrage heran und da passiert zero. Mhm. Also das ist ein bisschen charakteristisch dafür, wie diese Landesregierung agiert, nicht nur in der Wohnungsfrage, aber eben da auch und teilweise auch mit einer sehr, ich sag jetzt mal fast dreisten Selbstbeweihräucherung, klar, je näher jetzt der Wahltermin rückt, also die hessische Landesregierung, Tarek Al-Wazir, sagen, es ist eine einzige Erfolgsgeschichte, diese Wohnungspolitik und begründen das damit, dass zum Beispiel jetzt die letzten zwei Jahre gelungen ist, den Bestand an sozialen Wohnraumförderung, also sozialen Wohnungsbau zu stabilisieren auf jetzt ungefähr 82.000 Wohnungen, verschweigen aber, dass in den sozusagen neun Jahren schwarz-grüner Regierung dass der Bestand um 25% gesunken ist.
Ja, Wir haben, also genau, das ist ja auch Teil der Studie quasi, dass irgendwie 5%, glaube ich, der gesamten Bautätigkeit ist irgendwie sozialer Wohnungsbau. Da sind wir in Berlin auch ehrlich gesagt gar nicht so viel weiter, aber ein Stück. Also wir haben immer Fertigstellung von so zwischen 15.000 und 18.000 und immer Fertigstellung von, also insgesamt und Fertigstellung von Sozialwohnungen sind wir so bei 1.500, mal auch ein bisschen mehr, mal 2.000. Aber genau, also es ein bisschen größer der Anteil, aber auch nicht besonders viel. Es gibt ja auch so eine Statistik sozusagen in Frankfurt, da ist die Lage ja, glaube ich, fast sogar noch dramatischer. Ne? Also da, genau, Frankfurt gilt eben als ein Bauprimus, hatte ich ja schon gesagt. Vielleicht kannst du das einmal was sozusagen, damit man sich das mal vorstellen kann, was hier entstanden ist in den letzten Jahren.
Genau, also das ist sozusagen jetzt hier im Konkreten die Römerfraktion und aber auch verschiedene Bewegungen hier in der Stadt seit langem versuchen zusammenzutragen, aber auch eben zu kritisieren. In Frankfurt wird wahnsinnig viel gebaut die letzten Jahre, also dieses Bauen, Bauen, Bauen. Man sieht hier an jeder Ecke einen Kran. Das ist natürlich eine besondere Situation in Frankfurt, dass wirklich tatsächlich wahnsinnig viel im Luxussegment entsteht. Mhm. Also es gibt ja kaum eine andere deutsche Stadt, in der wirklich in der Massivität zum Beispiel Wohnhochhäuser entstehen. Ne? Also das ist was hier in den letzten 10 Jahren massiv angeschoben wurde und jetzt diese Dinger quasi nacheinander fertiggestellt werden. Und wo vollkommen klar ist, da entsteht kein bezahlbarer Wohnraum, kannst du auch nicht. Irgendwie auf 50 Stockwerke, das sind sozusagen Luxuswohnungen ohne Ende mit Concierge-Service und hast du nicht gesehen. Aber auch sonst dominieren, sag ich mal, bodenlange Fenster und sehr schicke Sandsteinfassaden das Bild. Und jetzt hier konkret, also sozusagen 2016 bis 2022 wurden über 26.000 Wohnungen insgesamt fertiggestellt. Und davon waren 684 Sozialwohnungen. Das ist ein Anteil von 2,58%. In 6 Jahren und gleichzeitig sind in der Zeit über 5.700 Sozialwohnungen ausgelaufen, die dann entsprechen, und das ist natürlich jetzt in Frankfurt vollkommen klar, massiv schnell, wenn die zentrumsnah sind, wird der rechtliche Spielraum und manchmal auch darüber hinaus zur Erhöhung natürlich ausgenutzt ohne Ende. Es wird versucht, über Modernisierung die Leute rauszukriegen, damit man dann in der Neuvermietung entsprechend anheben kann und nicht auf den Bestand angewiesen ist. Und das ist natürlich, da ist eine Dynamik drinnen, die man, sag ich mal, in anderen Städten auch sieht, aber wo natürlich Frankfurt immer sowohl was die Bautätigkeit angeht, aber auch was da gebaut wird, aber auch eben mit welchen Methoden versucht wird, Leute, die wenig Einkommen haben, geringe Mieten zahlen können, aus der Innenstadt rauszukriegen. Da ist natürlich Frankfurt sozusagen auch in Hessen einmalig, was die Dynamik angeht. Aber wie gesagt, ist ein hessenweites Problem.
Gibt es irgendwie sowas wie ein Baulandmodell oder sowas? Also dass es so eine Quote gibt bei Neubauten, größeren Neubauten mit B-Plan, dass man eine gewisse Quote an Sozialwohnungen vorschreiben kann?
Das gibt es in Frankfurt. Das gibt es schon lange, diese 30%-Quote, also 30% gefördert. Das heißt 15 erster, 15 zweiter Förderweg, was natürlich bedeutet, also am Ende sind es dann eben nur 15% Sozialwohnungen und insgesamt 70%, also Frankfurt Wohnungen, die im Freien finanziert auf den Markt kommen, sind für untere und mittlere Einkommensschichten unbezahlbar. Das heißt, selbst wenn das eingehalten würde, hätte man 70%, die nicht bezahlbar sind. Und wir wissen aus Anfragen, aber auch aus konkreten Forschungsprojekten, ich habe auch lange an der Uni gearbeitet, dass diese 30% nie oder fast nie eingehalten wurden, obwohl es eigentlich ein Beschluss ist. Das wurde die letzten Jahre Schritt für Schritt verschärft. Ist jetzt so, dass es diesen Baulandbeschluss seit, ich glaube, 2 Jahren gibt, wo, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber wo die Quoten noch mal ein bisschen erhöht wurden und auch sozusagen feste Anteile für gemeinschaftliches Wohnen, Genossenschaften und auch gefördertes Eigentum meines Wissens dazu kamen. Mhm. Also sozusagen ist der Anteil immer höher geworden jetzt und entsprechend ist da auch die Immobilienlobby läuft dagegen Sturm. Klingt auf dem Papier ganz gut und ist, würde ich sagen, auch ein Fortschritt, dass es das gibt, aber auch da die Umsetzung ist dann ja entscheidend und dann nehmen wir jetzt eben schon wahr, dass es teilweise nicht eingehalten wird, dass es in der Diskussion ist. Also da würde ich sagen, es gibt in Frankfurt tatsächlich, also das ist jetzt eine kommunale Ebene, ne, auch mit sozusagen einer Sozialdemokratie, die in der Regierung ist und die auch jetzt mit Mike Josef, der neue Oberbürgermeister, auch Wohnungs- und Planungsdezernat hatte, natürlich darauf auch politisch angewiesen ist, da ein paar Erfolge vorzuzeigen. In der Realität sieht es dann meistens anders aus und ich würde auch sagen, dass man da jetzt erstmal auch mit diesem neuen Baulandbeschluss sehr genau hinschauen muss in 1, 2, 3 Jahren. Wie ist es denn dann wirklich an den Bauprojekten, die es dann noch gibt? Und es sind mittlerweile ja auch vor allem Bauprojekte jetzt auf der grünen Wiese oder so, weil ganz viel an innerstädtischen Flächen einfach weg ist. Mhm. Also da wurde die letzten 10 Jahre einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und das ist jetzt verloren, weil da sind jetzt Wohnungen, da kostet 14, 15, 16, 18, 20 Euro Angebotsmieten. Und da ist, oder eben Gleicheigentum, das ist jetzt weg. Mhm. Also da hätte man wunderbar bezahlbar bauen können, aber mit den Baupreisen und Höchstgeboten und so, da ist natürlich jetzt der Zug abgefahren.
Ja, zumal ja auch irgendwie unklar ist, wie viel in den nächsten Jahren überhaupt noch gebaut wird. Wir haben ja schon oft über die Baukrise gesprochen in dem Podcast hier. Genau, du hast es schon angesprochen, sozusagen Bewegung in Frankfurt. Also ich selber war oft in meinem Leben in Frankfurt, auch immer wieder wegen Demonstrationen. Hat jetzt oft nicht so viel mit Wohnungspolitik zu tun, aber natürlich kennt man bundesweit beispielsweise die Kampagne Wem gehört die AREB? Das ist, AREB ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft hier in Frankfurt. Die Universität ist sicherlich auch so ein Faktor, sozusagen das Institut hier für Humangeografie, Bernd Berliner, Susanne Heeg sind wahrscheinlich so die bekanntesten Namen. Susanne Heeg sitzt ja auch als Professorin in der Expertenkommission zur Vergesellschaftung in Berlin, die auch bald ihre Ergebnisse herausgeben wird. Was würdest du dann sagen, was sind gerade so in Hessen, aber auch in Frankfurt und vielleicht in beiden Regionen, gerade so Punkte oder Themen, die hier die Mietenbewegung so umtreiben?
Mhm. Genau, also ich bin selber auch aktiv bei der Kampagne Eine Stadt für alle, die eben früher sozusagen noch Wem gehört die ABG hieß als zweiter Titel, weil wir uns sehr, sehr lange, sehr intensiv mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft hier in Frankfurt beschäftigt haben und eben gefordert haben, dass die eine andere Geschäftspolitik, eine sozialere Geschäftspolitik machen muss. Wir beschäftigen uns damit weiterhin, aber eben nicht mehr nur, sondern auch mit vielen, vielen anderen stadtpolitischen und wohnungspolitischen Themen. Deshalb heißen wir jetzt nur noch sozusagen Eine Stadt für alle. Und da läuft eigentlich, sag ich mal, erstmal alles auf, was so auflaufen kann an Stadt- und Mieten- und wohnungspolitischen Fragen und Problemen, weil oft auch einfach Leute zu uns kommen, weil wir sozusagen irgendwie bekannt sind und dann irgendwie nochmal ein Presseartikel, dann melden sich irgendwelche Mieterinnen bei uns oder Personen, die von Zwangsräumungen betroffen sind oder. Ich würde sagen, was die letzten Jahre zugenommen hat, und das ist jetzt, um nochmal weil wir jetzt nicht zu Ende gesprochen haben, sozusagen ein dritter Schwerpunkt in dieser Studie nochmal, die ganze Frage von Klimaschutz, energetische Modernisierung, was eben dritter Schwerpunkt der Studie und was auch in den wohnungspolitischen Auseinandersetzungen in Frankfurt, aber auch darüber hinaus zugenommen hat an Bedeutung. Also wir haben jetzt aktuell zum Beispiel zwei konkrete Auseinandersetzungen in der Stadt, einmal bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte, wo in der Adolf-Miersch-Siedlung energetisch modernisiert wird und nachverdichtet wird und da entsprechend die Mieterinnen auf die Barrikaden gehen, weil sie schlecht informiert werden, weil sie massive Kostensteigerungen, Mieterhöhungen haben. Das ist eine Frage. Wir haben dieselbe Auseinandersetzung in der Karl-von-Weinberg-Siedlung. Das ist eine ehemalige deutsche Wohnen, jetzt Vonovia-Siedlung, wo wir jetzt aktuell auch Organizing mitmachen. Also diese ganze Frage der Modernisierung, Nachverdichtung in diesen Zwischen- oder Nachkriegs größeren Wohnsiedlungen, das ist auf jeden Fall was ich sagen würde, hat die letzten Jahre zugenommen. Ist da Dynamik drinnen. Wir haben immer wieder aber auch mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft irgendwelche Auseinandersetzungen. Wir hatten haben es momentan so ein bisschen auf Eis, aber auch Auseinandersetzungen um Pläne, so ein Kleingartenareal, so ein wildes, die grüne Lunge platt zu machen, um dort Wohnraum zu bauen und zwar nicht irgendeinen Wohnraum, sondern Überraschung, teure Luxuswohnungen, die aber so ein bisschen grün angestrichen sind. Das ist gelungen, erstmal zu verhindern oder zumindest die Dynamik zu brechen. Das wird aber sicher wiederkommen als Thema, weil es eben noch nicht vom Tisch ist, sondern jetzt erstmal nur aufgeschoben. Also da merkt man, würde ich sagen, dass diese Zusammenhänge von Klimaschutz, Ökologie, Wohnen, Stadtentwicklung, dass die letzten Jahre an Bedeutung gewonnen haben in unseren Kämpfen, ohne dass die klassischen, sag ich mal, wohnungspolitischen Themen, mietrechtlichen, die sind ja nicht weg deshalb. Mhm. Aber ich würde sagen, dass natürlich ähnlich wie, glaube ich, in vielen, vielen anderen Städten auch natürlich ein Gewöhnungseffekt auch ein Stück weit kippt. Gerade in Frankfurt sind die Leute gewöhnt, hohe Mieten zu zahlen, insgesamt die Lebenshaltungskosten Hölle Und gleichzeitig verdienen sehr viele Leute auch gut, das muss man auch dazu sagen. Und gewisse Gentrifizierungswellen der letzten Jahre haben einfach dazu geführt, dass in gewissen innenstadtnahen Vierteln eh kaum mehr wer wohnt. Mhm. Keine Haushalte, die noch niedriges Einkommen haben. Insofern, da jetzt teilweise noch Mittelschichten betroffen sind, aber die teilweise sich halt auch einfach leisten können. Also da haben die, glaube ich, Prozesse der letzten Jahre auch schon viel viel verändert in der Stadtstruktur und entsprechend oder auch eben in den Neubauprojekten, dass da wahnsinnig viel passiert ist die letzten Jahre, was jetzt, wo man jetzt merkt, okay, die Kämpfe verlieren an Relevanz, weil neue Baugebiete gibt es gar nicht mehr so viele. Und man hat sich dann gewöhnt, dass Luxus, was vor, keine Ahnung, 10 Jahren wurde da noch massiv dagegen protestiert, wenn wieder das nächste Luxusquartier entsteht. Und jetzt sind halt so viele Luxusquartiere entstanden, dass niemand mehr, das kennt niemand die Stadt mehr anders. Also.
Ja, das ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt, das ist etwas, was wir in Berlin auch haben. Und ich glaube sozusagen, da gibt's ja aber auch dann immer wieder, man muss, glaube ich, immer wieder Konflikte ja auch schaffen, neue Themen suchen, gerade wenn man das Gefühl hat, okay, es ist die Situation wird zwar nicht besser, aber sozusagen setzt dieser Gewöhnungseffekt ein. Was mich nochmal interessieren würde, wir beschäftigen uns in dem Podcast ja oft quasi mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen, weil die ja ein Schlüssel sein können, um eine soziale Wohnungspolitik zu machen. Genau, du hattest schon erzählt sozusagen, es gab diese Kampagne, auch einen Volksentscheid, wenn ich das, kannst du gleich nochmal erklären, was es sozusagen damit auf sich hatte. Vielleicht kannst du kurz erzählen, genau, worum ging es da, an welcher Stelle seid ihr auch und inwiefern hat sich da vielleicht auch eine Geschäftspolitik dieser städtischen ABG verändert?
Genau, also man muss unterscheiden, es gibt eben in Frankfurt die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding, wie das so schön heißt, die tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder im Fokus war, weil wir, aber auch andere Mieterinneninitiativen und so weiter gesagt haben, dass es möglich sein muss, eine andere Geschäftspolitik zu machen. Wir haben uns als Kampagne, wem gehört die ABG, also Stadt für alle, lange damit beschäftigt und da ist dann draus entstanden ein Bürgerbegehren, der Frankfurter Mietentscheid, der 3 Forderungen hatte, sozusagen mehr, also im Neubau sozusagen mehr Quoten geförderte Wohnungen, aber auch sowas wie eine Absenkung der Miete bei frei werdenden Wohnungen, also dass man die quasi in die Bindung reinnimmt. Der hat Unterschriften gesammelt, auch erfolgreich, und wurde dann klassischerweise vor Gericht ausgebremst. Also die Auseinandersetzung juristisch läuft noch, aber die Dynamik ist natürlich raus. Genau, das war ja auch vorgesehen. Nichtsdestotrotz hat sozusagen die aktuelle Stadtregierung eine Reihe von Forderungen zumindest aufgenommen in den Koalitionsvertrag damals vor 2 Jahren und sozusagen hat da so ein bisschen Zugeständnisse gemacht. Wie weit die jetzt umgesetzt werden, ist so ein bisschen die Frage, aber es gilt, das wurde schon davor erkämpft, ein Mietenstopp bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, also nur 1% pro Jahr, also 5% auf 5 Jahre, was besser ist als nichts. Und genau, das ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die aber trotzdem in der aktuellen Situation auch jedes Jahr 60, 70, 80 Millionen Gewinn macht und in sehr gutem Eigenkapital alles sehr gut versorgt ist. Das heißt, die könnte durchaus, sagen wir, eine deutlich sozialere Geschäftspolitik machen und müsste ganz stark auch im Neubau eben als sozusagen sozialen Anspruch gerecht werden, was sie da viel zu wenig tut. Und dann gibt es die landeseigene Nassauische Heimstätte, die in ganz Hessen rund 60.000 Wohnungen hat, damit auch der größte Player ist in Hessen. Man muss sagen, sowohl in Frankfurt als auch in Hessen ist es ja erstmal gut, dass es die überhaupt noch gibt. Also die NH sollte auch privatisiert werden vor einigen Jahren, also in der Hochphase der Privatisierungspolitik in den 2000ern, Anfang 2010 noch, 10er Jahre. Dagegen gab es massiven Widerstand von Gewerkschaften, von Linke, SPD, Mieterinitiativen und so weiter. Und es ist gelungen, diese angedachte von Schwarz-Gelb damals angedachte Privatisierung zu stoppen. Das ist natürlich sehr gut. Und insofern hat sowohl Stadt Frankfurt mit der ABG als auch das Land mit der NH tatsächlich einen Hebel. Und den nutzen sie natürlich irgendwie, aber natürlich nicht so, wie es sein müsste. Also zum einen ist der Wohnungsbestand der NH stagniert, also roundabout 60.000, im Mai waren es 59.000 dann. Und eigentlich hatte sich zum Beispiel jetzt die schwarz-grüne Koalitionsregierung vorgenommen, perspektivisch auf 75.000 hochzugehen. Haben auch teilweise aufgekauft, wenn es sich ergeben hat, aber haben gleichzeitig auch die letzten Jahre immer wieder, vor allem im ländlichen Raum, privatisiert, sodass da über 4.000 Wohnungen weggefallen sind. Die argumentieren dann immer, dass in diesen ländlichen Regionen ja kein angespannter Wohnungsmarkt ist, man wolle sich konzentrieren auf die Hotspots. ist gut, wenn in Hotspots was getan wird, aber es ist natürlich komplett falsch und wir merken es auch an den Reaktionen vor Ort, dass in kleineren Kommunen im ländlichen Raum es keine öffentlichen Wohnungsunternehmen mehr bräuchte, sondern da bräuchte es angemessenen Wohnraum, zum Beispiel barrierefrei, kleine Wohnungen, so die Frage von energetischer Modernisierung stellt sich da genauso und so. Also da wäre absolut in unseren Augen es notwendig, dass auch eine landeseigene präsent ist, weiterhin und mehr denn je. Und da wird aber wurde ganz viel abgestoßen in irgendwelchen Verkaufsportfolios, wie das dann so schön heißt. Die Mieten sind niedriger als im Durchschnitt, also ich glaube so 6 Euro roundabout im landesweiten Durchschnitt, aber im Neubau auch deutlich über 10 Euro und sie haben auch sich Sachen geleistet, wie in der Corona-Krise angekündigte Mieterhöhungen dann auch eiskalt durchzuziehen. Und wie gesagt, habe ich schon angesprochen, Auseinandersetzung um energetische Modernisierung. Also da ist auch an vielen Punkten, würden wir sagen, wäre viel mehr möglich, was sie nicht machen.
Mhm. Ja, das finde ich ein total gutes Stichwort, dass du sagst, dass es eben auch Regionen gibt, wo es eben gar keine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mehr gibt. Ich habe selber einen Workshop heute gemacht, quasi zu dem zum Thema kommunaler Neubau, öffentlicher Neubau. Aber da war eben auch eine Vertreterin auf dem Podium, die erzählt hat, Gabi hieß die in Kreis Wetterau quasi eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen will, oder das ist ja einfach die Forderung der Linken da vor Ort, und die gibt es irgendwie 2012 und es gibt eine anhaltende Debatte und eigentlich scheinen sich immer alle einig zu sein. Im Wahlkampf sozusagen wird auch immer versprochen, das kommt jetzt und das passiert aber nicht, weil eben das Problem da ist, was wir auch in Berlin kennen, aber auch natürlich in anderen Städten, es gibt halt niemanden, der Sozialwohnungen da erstellt, und die Wohnungsbedarfe sind halt enorm. Sie hat berichtet sozusagen, es gibt viele Geflüchtete, die hingekommen sind, es gibt die Menschen, die im Transferleistungsbezug sind, und die finden halt auch sozusagen in ländlichen Regionen, die ja teilweise jetzt aber auch nicht, wo es ja nicht nur Wegzüge gibt, sondern die ja auch teilweise boomen, die finden halt keinen Wohnraum mehr, der irgendwie bezahlbar wäre. Und da also die Forderung aufzustellen, wir brauchen hier eigentlich eine eigene, kreiseigene, kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die eben auch eine soziale Wohnraumversorgung, eine soziale Wohnungspolitik machen könnte, die finde ich total interessant, und ich glaube, das sollte man auch mehr fördern. Und ich finde auch, eine spannende Frage ist da ja auch, wie kann das Land, vielleicht auch der Bund, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Eigenkapital dabei helfen, sozusagen diese Unternehmen aufzubauen. Also das ist eine Sache, ich glaube, wenn man aus der Berliner Perspektive guckt, dann hat man 355.000 Wohnungen in kommunaler Hand und das sind große Player und wir diskutieren die ganze Zeit darüber, wie kann man die irgendwie sozialer ausrichten. Wenn man dann sozusagen mit Flächenländer guckt, dann merkt man erst, es läuft hier ganz anders, werden noch Wohnungen privatisiert, es werden noch Überschüsse abgeführt an den Haushalt, die Landeseinen erwirtschaften oder die kommunalen. Und es gibt sozusagen auch größere Landstriche, wo es gar keine öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften gibt. Dann lass uns doch mal ein bisschen sozusagen als Ausblick ein Stück weit über den Wahlkampf hier sprechen, denn es wird ja gewählt dieses Jahr. Wann wird gewählt? Im Herbst?
Am 8. Oktober, genau. Parallel zu Bayern.
Vielleicht erste Frage, spielt denn Wohnungspolitik da eine Rolle sozusagen im Wahlkampf?
Mit Sicherheit. Allerdings würde ich sagen, nicht so viel, wie es vielleicht müsste. Also ich glaube, wir haben allgemein ja das Problem, dass gerade, sag ich mal, soziale Themen nicht ganz vorne stehen und es auch tatsächlich schwierig ist, da durchzudringen an dem Punkt, und auch es gerade ja nicht flankierend eine massive Bewegungsdynamik gibt. Mhm. So ehrlich muss man ja sein. Also wir haben auch in Hessen, 2018 gab es eine riesige Demo hier in Frankfurt, die hessenweit organisiert und mobilisiert wurde, wo viele tausend Menschen aus ganz Hessen auf der Straße waren für eine andere Wohnungspolitik. Und an dem Punkt sind wir gerade nicht. Es hat auch mit Corona zu tun und so weiter. Und in einem Flächenland ist es natürlich insgesamt auch viel schwieriger, so Kontakte aufrechtzuerhalten, zusammenzukommen. Ne? Man muss nicht in den nächsten Stadtteil fahren, sondern man muss halt sozusagen aus verschiedenen Städten anreisen, und also diesen Versuch, es gibt das Bündnis Mietenwahnsinn Hessen, wo ich auch aktiv bin, wo wir versuchen, diese hessenweite Vernetzung, hessenweite Forderungen auch zu machen, aber das ist schon auch teilweise ein zähes Geschäft, das muss man ehrlich sagen. Und das hilft natürlich nicht, ne? Wenn jetzt in Frankfurt oder in Wiesbaden oder in Kassel, Marburg, irgendwie tausende Menschen auf der Straße wären, dann hätte das eine andere Dringlichkeit. Das ist nicht der Fall. Trotzdem ist klar, dass die Wohnungskrise eine Rolle spielen wird. Mindestens würde ich sagen, also für die Linke sowieso. Auch die SPD hat angekündigt, dass sie mit dem Thema was machen will. Bizarrerweise hat vor kurzem auch die FDP dazu eigene Positionspapiere vorgestellt mit Inhalt, den man sich vorstellen kann, also irgendwie Baubooster und alles muss man digitalisieren und man muss jetzt irgendwie Dachausbauten ermöglichen und alle Mietpreisbremsen und alle sozialen Regulierungen abschaffen, dann wird alles gut, also quite creepy, aber nichtsdestotrotz interessant, dass sie das für notwendig halten, an dem Punkt auch irgendwas zu machen, weil diese ganze Baukrise, die ist auch angekommen, auch bei den Konservativen, bei der FDP, dass das ein Problem ist und natürlich ist auch ein Problem für die Regierung, weil sie ihre Zahlen, die sie jetzt als Erfolg verkaufen, also es ist eine Stabilisierung des Sozialwohnungsbestandes, es gibt irgendwie die NH und so weiter, es wird gebaut, aber natürlich ist alles vor dieser Baukrise und wie sich das jetzt entwickelt und ob da noch was durchdringt, ich würde vermuten, dass da keine Zahlen mehr erscheinen vor dem Herbst, sondern irgendwie dann im Dezember sich rausstellt, ups, ist ja alles ganz eingebrochen, also genau, insofern wird es sicher eine Rolle spielen, das Wohnen, aber eben neben vielen anderen Themen und einige davon sind natürlich jetzt keine sozialpolitischen Themen, sondern irgendwelche auch Scheindebatten teilweise um irgendwie Unterbringung von Geflüchteten oder so, wo dann die Wohnungsfrage plötzlich völlig ausgeblendet wird und dann so getan wird, als hätten wir jetzt eigentlich vorher paradiesische Zustände im Wohnungsmarkt gehabt und jetzt kommen die bösen Geflüchteten. Also kompletter Bullshit, aber so wird die Diskussion ja teilweise geführt.
Vielleicht bevor wir nochmal sozusagen konkret uns anschauen, was vielleicht ihr auch als Linksfraktion oder als die Linke sozusagen im Wahlkampf als Forderung aufstellt. Ich meine, ich habe das Gefühl, du bist quasi fast die personalisierte Verbindung von Partei und Bewegung. wir können das jetzt leider nicht sehen, aber er hat kurz in den Augen gerollt. Wie würdest du denn das beschreiben? Also in Berlin ist es ja, würde ich sagen, immer ein durchaus widersprüchliches Verhältnis zwischen Parteienbewegungen. Also es gibt auf jeden Fall gute Überschneidungen, es gibt eine konstruktive Zusammenarbeit, aber es gibt sozusagen auch immer wieder Kritik. Klar, die Linke war eben auch Regierungspartei und sozusagen, ich glaube, gerade in der Diskussion, die wir jetzt haben, nachdem die Linke aus der Regierung geflogen ist, ist sozusagen natürlich auch ein Findungsprozess da. Man muss als Partei sozusagen auch ein Stück weit die Rolle sich neu definieren, inwiefern sozusagen auch Bewegungen da eben eine Rolle spielen. Aber wie würdest du das hier beschreiben? Gibt es sozusagen irgendwie produktive Zusammenarbeit oder auch Konflikt?
Genau, ich glaube, insgesamt ist es natürlich insofern leichter, als es tatsächlich ja keine Regierungsbeteiligung auf Landesebene gibt. Das war ja in den letzten 12 Jahren immer mal wieder auch kurz davor. Also es hätte Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün mit roter Tolerierung oder durchaus ja geben können. Ist nie dazu gekommen, was es natürlich auch leichter macht. Und auch hier in Frankfurt, jetzt wo ich ja lebe, es war jetzt auch wieder kurz davor, nach den letzten Kommunalwahlen, aber da hat sich dann die anderen Parteien dann für Volt und nicht für die Linke entschieden. Das macht es natürlich einfacher, ein kooperatives Verhältnis zu haben. Ich glaube schon, dass es da ist. Ganz konkret an so Fragen wie eben, dass wir im Landtag kleine Anfragen schreiben, dass wir Wissen produzieren, dass hier in Frankfurt genauso die Römerfraktion Wissen bereitstellt, dass wir von den Bewegungen dann auch total nutzen können und mit denen wir auch arbeiten oder wo man sich gemeinsam unterstützt. Dazu kommt, glaube ich, dass unterscheidet es dann wieder von der Großstadt oder sozusagen, wenn man jetzt von Frankfurt weggeht oder von den größeren Städten, ja oft die Frage von Partei und Bewegung sich gar nicht so stellt, weil es identisch ist. Also sozusagen die Kämpfenden, die es gibt, egal ob jetzt bei Wohnen oder anderen Themen, ja oft mehrere Hüte aufhaben, die sind dann in der lokalen Attackgruppe oder in dem lokalen antirassistischen Bündnis und gleichzeitig irgendwie in der Partei oder so, also das gibt es dann ja oft und es nicht so getrennt ist, wie jetzt vielleicht in Frankfurt, wo man schon sagen kann, es gibt eine Bewegungsszene und es gibt eine Parteiszene und es ist erstmal nicht deckungsgleich. Es gibt Figuren da drinnen, die irgendwie, wo das dann vielleicht mehr zusammenkommt, aber es gibt auch Leute, wo nichts miteinander zu tun hat so. Genau, und ich glaube, trotzdem gibt es natürlich ein paar Punkte, wo man sagt, also sage ich jetzt auch offen, wo ich sagen würde, okay, da könnte man besser zusammenarbeiten oder da prallen die Logiken eher aufeinander, als dass sie sich so total gut ergänzen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich notwendig wäre, jetzt in meinem Verständnis auch sozusagen, dass die Partei sich ein bisschen weniger mit Parlamentenanträgen und der nächsten Kreistagssitzung beschäftigt und ein bisschen mehr mit sozialen Kämpfen. Und umgekehrt finde ich jetzt auch nicht jede radikalistische Äußerung der Frankfurter radikalen Linken irgendwie immer total gelungen oder so. Denkt man sich auch, ja okay, ist ja nettes Symbol, aber was heißt denn das jetzt konkret? Also genau, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen mitunter. Aber ich habe das Gefühl, gerade in Frankfurt gibt es jetzt auch jetzt gerade im Feldrecht auf Stadt wohnen, viele Leute, die sehr lange auch dabei sind und das sehr lange schon machen und die dann sehr, ich würde sagen, nüchtern, abgeklärtes Verhältnis auch haben und wo es jetzt nicht so darum geht, das identitär aufzuladen, entweder Partei oder Bewegung oder so, sondern man versucht mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben und die Gegner sind sind sehr mächtig und es ist sehr schwer, überhaupt Gewinne zu erzielen und die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Und dann haben wir jetzt, also selbst in Frankfurt würde ich sagen, haben jetzt die wenigsten in der Wohnungs- und Recht auf Stadtszene jetzt Lust, sich da irgendwie zu bekriegen, sondern da geht es eher darum, dass man gemeinsam versucht, sich zu unterstützen und irgendwas an ein paar Baustellen einen Schritt voranzukommen. Wie gesagt, ich glaube, es wäre spannungsreicher oder es wäre spannend, wenn die Linke hier auch mal in die Regierungsverantwortung käme, wie es sich dann aussieht. Aber das genau ist aktuell nicht in Frankfurt gerade wird ja nicht gewählt und in Hessen, ja, man weiß nicht, was passiert, aber wäre ich jetzt auch momentan skeptisch, ob es da eine Regierungsbeteiligung der Linken gibt.
Ich wünsche auf jeden Fall der Linken für die Hessenwahl, ja, alles Gute. Und vielleicht kannst du aber sozusagen zum Ausblick nochmal einfach nochmal sagen, was sind dann sozusagen eure Schwerpunkte, also im Wahlkampf, womit werdet ihr quasi antreten?
Bezogen auf Wohnen jetzt?
Genau, bezogen ja, auf Wohnen.
Genau, ich glaube, es sind auch Themen, die wir jetzt zum Beispiel in der Studie und hier in der Konferenz auch diskutiert haben. Also genau, die ganze Frage von Mieterinnenschutz ist klar, sozusagen die Auswertung oder die Nutzung der Möglichkeiten, die da sind und da sozusagen eine sehr entschlossene Politik zu machen, die Frage der sozialen Wohnraumförderung, zu sagen, wir brauchen quantitativ mehr, also die Forderung, die da dran steht, sind 10.000 Sozialwohnungen im Jahr mehr zu schaffen. Das heißt ja nicht, dass man die alle bauen muss. Kann man ja auch zum Beispiel, indem man bei der Nassauischen Heimstätte frei werdende Wohnungen in die Bindung nimmt oder solche Sachen. Und insgesamt eine stärkere Ausrichtung auf eben nicht profitorientierte Akteure in der ganzen Wohnraumförderung. Wir wissen, dass sozusagen 89% sowohl im Bestand als auch im Neubau als auch im Ankauf und Belegrechten, das ist ziemlich identisch, 89% werden von nicht profitorientierten Trägern bereitgestellt ohnehin, also dass man da mehr Geld reinsteckt, weil das eh die entscheidenden Akteure sind. Genau, energetische Modernisierung haben wir schon angesprochen und da haben wir schon aber auch ein paar Punkte, wo, und ich glaube, das ist auch was man ganz stark vermisst jetzt bei der jetzigen Landesregierung, aber auch nicht überraschend, und was man zum Beispiel, finde ich, von Berlin auch lernen kann, zumindest immer wieder zu versuchen, neue Sachen auf den Weg zu bringen und was auszuprobieren. Am Ende kann man scheitern, klar, aber wir haben jetzt im Wahlprogramm zum Beispiel auch sowas wie eine hessische Bauhütte drinnen stehen, also mal wirklich drüber nachzudenken, wie würde eigentlich Neubau oder auch energetische Modernisierung jenseits des Marktes, wie kann man das eigentlich organisieren, ganz praktisch, weil es wird massiv sozusagen Klimaschutzmaßnahmen werden notwendig sein, die sozialen Neubau für Sozialwohnungen ist notwendig, wie macht man das eigentlich, wenn das nicht profitorientiert ist, dann ist vielleicht auch der Preis ein bisschen niedriger, dann sind die Arbeitsbedingungen besser und das Ganze ist ökologischer ausgerichtet, also solche Sachen haben wir auch versucht aufzunehmen oder jetzt auch nochmal, weil das am Wochenende auch immer wieder Thema war, die ganze Frage Wohnen für alle, die Situation der benachteiligten Gruppen, die in Hessen wirklich eklatant ist. Wir reden über Geflüchtete, aber auch Wohnungs- und Obdachlosigkeit, die ganze Frage von, sozusagen, weil es bei uns auch eng Zusammenarbeit in der Fraktion gibt, was passiert eigentlich mit Menschen, die strafentlassen sind, Frauen in Frauenhäusern und so weiter, die kommen da alle nicht weg, weil der Wohnungsmarkt eben so beschissen ist, dass sozusagen die finden keinen Wohnraum und dadurch sind aber die ganzen sozialen Einrichtungen auch, können gar nicht dem Job nachgehen, den sie eigentlich nachgehen, es werden keine Plätze frei, Riesenproblem, was im Gesundheitsbereich, in den ganzen sozialen Bereich ausstrahlt. Also da haben wir auch versucht, da sozusagen klarzumachen, dass man das zusammendenken muss und da entsprechend Lösungen in der Wohnungsfrage finden muss, damit man auch Lösungen im Bereich Integration, Soziales, Gesundheit etc. finden kann.
Okay, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Felix. Es hat sehr viel Spaß gemacht und genau, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao. Dankeschön.